Wer mitlesen möchte, der Galaterbrief, Galater 1, Vers 1 werden wir anfangen. In dieser kurzatmigen und kurzlebigen Zeit, das Wort Gottes ist fest, es hat Bestand schon seit vielen Hunderten von Jahren und es wird auch bis in alle Ewigkeit Bestand haben. So hat es Jesus versprochen und wir wollen uns ganz neu darauf stellen. Wir wenden uns dem Galaterbrief zu. Vermutlich wendet sich Paulus damit an die Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, in der heutigen Türkei, Gemeinden, die er auf seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Vielleicht hat er sie auch schon ein zweites Mal besucht, das ist nicht so ganz eindeutig. Als Entstehungsort des Briefes kommen sowohl Korinth oder Ephesus in Frage. Was wir wissen ist, die Gemeinden waren eine Mischung aus Christen mit jüdischem Hintergrund und Christen mit griechisch-heidnischem Hintergrund. Die Abfassungszeit liegt vermutlich zwischen 48 nach Christus bis 52 nach Christus, also ziemlich nahe dran am öffentlichen Wirken von Jesus. Ich vermute, viele von euch, die heute anwesend sind, können sich noch ganz gut daran erinnern, was vor 15 oder 20 Jahren passiert ist. Wer nicht zu jung ist dazu, kann sich normalerweise an solche Dinge, die vor 15, 20 Jahren waren, ganz gut erinnern. In der Kirchengeschichte hat der Galaterbrief eine hervorgehobene Rolle gespielt. An verschiedenen Stellen. Einmal hat der heilige Augustinus einen bemerkenswerten Kommentar schon im 4. Jahrhundert dazu verfasst. Und Martin Luther hat zum Galaterbrief geschrieben, die Epistel, also das ist das Wort für Brief, der Brief an die Galater ist meine Epistel, mit der ich mich verlobte. Sie ist meine Käthe von Bora. Also das Käthe von Bora war seine Frau. Er hat also gesagt, so vertraut wie mit meiner Frau bin ich mit dem Galaterbrief. Im Winter des Jahres 1516, 1517, das war der Winter, in dem er die 95 Thesen in Wittenberg angeschlagen hat. In diesem Winter hat er seinen Studenten die Vorlesung über den Galaterbrief gehalten. Also ihr seht, ein starker innerer Zusammenhang. Denn es geht im Galater ganz prominent um die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus. Um die pure Gnade, die völlig unabhängig ist von allen Taten und guten Werken. Möge der Galaterbrief auch unseren Glauben neu befeuern. Wir kommen direkt zu Vers 1. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Der Brief beginnt ganz typisch, wie christliche Briefe in alter Zeit geschrieben wurden, mit einer Selbstvorstellung. Er nennt erstmal, er stellt sich vor und sagt, an wen ist es geschrieben? An die Gemeinden in Galatien. Damit ist direkt klar, es geht nicht um einen privaten Brief. Nicht von einer Person zu einer Person, sondern Paulus schreibt ihn an die Gemeinden. Er ist gedacht zum Vorlesen im Gottesdienst. Und er sagt, ich bin es, der schreibt, Paulus. Und er hat ja diese Gemeinden gegründet. Sie kennen ihn also. Es besteht eine intensive Verbindung. Und dazwischen eingeschoben, nicht ganz zufällig, hebt Paulus hervor, in welcher Vollmacht er unterwegs ist. Wir werden im weiteren Verlauf des Briefes merken, das ist ganz wichtig. Deswegen ist das so prominent auch hier hingestellt. Er spricht mit apostolischer Vollmacht. Er ist in dieser Aufgabe als Apostel direkt von höchster Stelle von Jesus und Gott dem Vater eingesetzt und dafür ausgesucht worden. Diese geistliche Vollmacht als ihr geistlicher Vater, als ihr Gründungspastor, so spricht er in diesem Galaterbrief zu den Gemeinden. Er hat keine äußeren Vollmachten, er ist kein Ältester dort, er hat keine rechtliche Handhabe, er bekleidet kein Amt in den Gemeinden. Aber echte Vollmacht im Reich Gottes ist eine von Gott verliehene Gabe. Oft spannungsvoll zum Amt, wenn es nämlich nicht zusammenkommt. Und genial, wenn sich Vollmacht und Amt treffen miteinander. Ich schreibe euch, Vers 2, im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und Vers 3, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir haben das so im Ohr, diese Formeln am Anfang, dass wir da drüber weglesen. Aber es ist nicht zufällig, diese Dinge. Erstens, der christliche Glaube ist keine One-Man-Show. Er sagt nicht, ich sag's euch jetzt mal, sondern er sagt ja damit, da wo ich gerade bin vor Ort, mit all diesen Geschwistern zusammen, schreibe ich euch diesen Brief. Ich tue es nicht alleine, sondern eingebunden in die Gemeinschaft. Die Wünsche sind klassisch hier für christliche Briefe, Gnade und Friede. Und doch wird mit diesen beiden Worten direkt das ganze Thema des Briefes eigentlich gesetzt. Es geht darum, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. An seiner Gnade und aus dem Frieden, der aus dieser Gnade wächst, hängt alles. Vers 4. Jesus, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Also Paulus kommt hier ganz unmittelbar auf den Punkt. Es geht um Jesus. Unser ganzer Glaube, unser ganzes Leben hängt von ihm ab, von ihm alleine, davon, dass er für all unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und uns herausgerissen hat aus dem Machtbereich des Bösen. Paulus fasst das Evangelium kurz und bündig zusammen und erinnert so noch einmal die Gemeinden daran, welche Botschaft hat er ihnen in Galatien verkündet, als er bei ihnen war. Nämlich genau diese. Und es ist gut für die Gemeinden damals und für uns auch, uns immer wieder den Kern unseres Glaubens vor Augen zu halten und zu versichern. Wir verlieren uns so leicht auf Nebenschauplätze und räumen Menschen, Lehren oder Gefühlen einen Raum und eine Macht in unserem Leben und unserem Glauben ein, die ihnen nicht zustehen. Manchmal tun wir das, weil wir uns in Äußerlichkeiten verlieren, unsere Arbeit, unserem Haus, sonst etwas. Das gibt aber genauso diese frommen Spielwiesen innerhalb der Gemeinde. Oh, und da wird ein Thema so groß und so wichtig und ständig wird nur darum gekreist. Aber gut ist es immer zu sagen, was ist eigentlich der Kern? Was ist das, was uns trägt und hält? Womit alles angefangen hat und womit alles enden wird? Denn es gibt nur ein Evangelium. Vers 6. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ist ja sofort zu merken, der Brief bewegt sich nicht im luftleeren Raum, sondern es ist ein Schreiben hinein in eine ganz konkrete Gemeindesituation. Paulus hat Nachricht erhalten aus Galatien. Vielleicht schriftlich, vielleicht von Leuten, die gereist sind, die dort waren, die ihm Dinge erzählt haben aus der Gemeinde. Die Gemeinden standen von Anfang an in einem lebendigen Kontakt und Austausch und haben sich als Teil eines größeren Ganzen empfunden. Und es geht auch direkt hier ans Eingemachte. Paulus korrigiert nicht das Verhalten der Gläubigen im Detail. Vielmehr macht er unverständlich, unmissverständlich klar, es geht hier um alles oder nichts. Es geht darum, welches Evangelium glaubt ihr und welchem Evangelium folgt ihr. Ihr wendet euch von Jesus ab und wendet euch einer anderen anscheinend guten Nachricht zu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Gläubigen in Galatien in ihrem Tun das weder so gesehen haben, noch gewollt haben, sich von Jesus abzuwenden und sich einem anderen Evangelium zuzuwenden. Aber Paulus zieht eine messerscharfe Trennlinie und sagt, entweder oder. Ihr könnt nicht sowohl als auch, weil dann schmeißt ihr das eine automatisch mit raus. Es ist wohl eine Grundlage in uns Menschen, gerne Dinge miteinander verbinden zu wollen im Glauben, die nicht sich verbinden lassen. Und müssen es lernen, diese scharfen Trennungen auch zu akzeptieren und zu sagen, es geht nicht alles zusammen. Oder wenn ich es zusammenbringe, dann ändert es den Charakter der Sache. Vers 7. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Paulus sich völlig klar, diese Veränderung, das ist nicht aus den Gemeinden selbst gekommen. Das ist nicht auf deren Mist gewachsen, sondern es ist von außen an sie heran, in sie hineingetragen worden. Eine neue, veränderte Lehre wird in den Gemeinden verbreitet. Vielleicht reisende Propheten oder Evangelisten, sie verkünden eine andere Lehre. Und er sagt, ihr stellt damit das Evangelium auf den Kopf. Verrückterweise ist es ja oft so, dass ein äußerer Angriff, Verfolgung von außen, oft leichter für die Gemeinde auszuhalten ist. Denn wir können erkennen, woher der Angriff kommt. Wir merken auch, was es mit uns macht. Es greift nicht unmittelbar unseren Glauben an. Es schließt im Gegenteil oft die Reihen und die Gemeinde wird stärker in sich. Etwas ganz anderes ist es, das schleichende Gift der Irrlehre, die auch nicht mit Wucht kommt, sondern die erst sich so ganz gut auch und passend anfühlt und dann erst ihr Gift eben entfaltet. Immer wenn der Teufel die Menschen nicht daran hindern kann, an Gott zu glauben und Jesus nachzufolgen, dann greift er zum Mittel der inneren Zerstörung und versucht es auf diese Art und Weise. Entweder er beschäftigt uns auf allen möglichen unwichtigen Spielwesen oder er bringt uns gegeneinander auf wegen irgendwelcher Nichtigkeiten und Äußerlichkeiten oder er versucht eben, und das ist hier die Gefahr, die Grundpfeiler unseres Glaubens umzuinterpretieren und zu pervertieren. Ein, zwei Beispiele dazu aus dem Lauf der Kirchengeschichte. Im Mittelalter wird die Botschaft von Gottes Liebe und Gnade immer weiter in den Hintergrund gedrängt und abgelöst durch eine Atmosphäre der Angst und Unfreiheit. Die Buße und die guten Werke rücken immer weiter nach vorne. Das, was du tust und was die Kirche dir zusagt und dir vergibt. Und nur durch die guten Werke und die Buße kommt man angeblich in den Himmel. Und so wird aus dem Glauben an Jesus Christus auf einmal eine Religion von Werken und Taten. Es kommt dann die Reformation. Und auf Reformation und Pietismus, die das wieder ausgraben. Was ist denn eigentlich unser Glaube? Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Folgt die Aufklärung und der Liberalismus in der evangelischen Theologie und Kirche. Was passiert dort über einen langen Prozess, der ganz zentral aber ansetzt? Nämlich, dass da etwas verschoben wird zu denken, unser Verstand wäre in der Lage, über das Wort Gottes zu herrschen und zu richten. Unser Verstand wäre so gut, dass wir das beurteilen könnten, in Klammern, ohne Gottes Geist. Ist natürlich völliger Unfug. Eine völlige Selbstüberschätzung und Verkennung der Tatsachen, dass wir Erlösung und Erneuerung brauchen mit unserem ganzen Menschen. Auch unser Verstand muss vom Heiligen Geist verwandelt und erneuert werden. Ja, und was ist hier passiert? Die Gemeinde ist entkernt worden von grundlegenden Wahrheiten des Wortes Gottes. Eine der Folgen ist dabei, ist heute ganz populär, ja, Gott liebt alle Menschen. Und die Linie wird weitergezogen und er liebt eigentlich auch alles und jeder kommt in den Himmel, ob der jetzt will oder nicht. Das ist ja nicht wahr. Die Schrift ist da sehr klar. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben eben nicht. Aber ich kann es immer uminterpretieren und verändern, je nachdem, wo ich ansetze. Und diese Aushöhlung schreitet weiter fort. Gerade wird zum Sturm auf die nächste Bastion des Glaubens geblasen. Das Leben ist unverfügbar. Gott ist der Herr über Tod und Leben. Jetzt hat im letzten Jahr das Bundesverfassungsgericht geurteilt, nein, das ist nicht richtig. Für unser Land, die Freiheit des Menschen ist, Selbstbestimmungsrecht ist höher einzuordnen. Sterbehilfe darf nicht verweigert werden. Ist noch nicht in Gesetzesform umgesetzt, wie das jetzt kommen wird. Aber der interessante Punkt ist, sofort sind da einige Theologen und fangen an, das auch zu interpretieren und zu nehmen und zu sagen, ja, die Liebe muss doch da auch das zugestehen, dass das jeder selbst entscheiden kann. Hallo? Kann ich natürlich so machen. Mit dem Rambock der Liebe und der Freiheit sind schon manch andere geistliche Wahrheiten aus dem Wort Gottes zur Seite geräumt und geschleift worden. Aber es stimmt eben nicht. Das Wort Gottes lässt sich in dieser Weise nicht verändern. Ich kann es mir vormachen, sagen, wir kümmern uns nicht mehr drum. Aber es ändert sich nicht. Es handelt sich auch beim Evangelium von Jesus Christus nicht um ein abgehobenes Prinzip der Liebe. Ganz im Gegenteil. Sondern die Liebe zeigt sich in einer Person. Das Wort wird Fleisch. Es wird angreifbar und sichtbar. Es wird konkret und eben nicht abstrakt. Gott selbst kommt ins Fleisch. Und auch die Bibel ist eine Einfleischung des ewigen Wortes Gottes und ist nicht in unsere Verfügung gestellt. Mach damit, was du willst. Pass es dir an, wie es dir gerade angenehm ist. Das ist kein Bastelbogen. Ich schneide so, bis es mir passt. Und es ist genauso wenig in unser Belieben gestellt, wie es seiner jüdischen Gestalt zu entkleiden. Der grundlegende Irrtum dahinter ist immer der, wir seien die Meister über die Schrift. Wir könnten mit unserem Verstand, und mal ganz ehrlich gesagt, wer ehrlich ist, wird zugeben, unser Verstand ist ein höchst wetterwendisches und beeinflussbares Gebilde. Es ist nichts, was neutral ist, was über den Dingen schwebt, was unbeeinflusst wäre von Kultur, von Zeit, von sonst etwas. Es ist tief darin verankert. Wir merken das total. Es macht sehr viel aus, mit welcher Sprache wir aufgewachsen sind. Weil die Sprache unser Denken strukturiert. Und dementsprechend, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind. Das ist doch nicht losgelöst davon zu denken. Im Gegenteil, unser Verstand braucht Erlösung und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Ich persönlich, ganz persönlich, staune immer wieder darüber, wie Menschen sich diese Position anmaßen können, wie Hiob über Gott und sein Wort zu urteilen. Für mich ist da immer die Frage, wie Gott den Hiob fragt und sagt, hey, wer bist du, dass du über mich zu Gericht sitzt? Und meine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott, die hat mich das sehr demütig gemacht und sehr bescheiden gemacht, zu sagen, ich weiß es nicht, Herr. Ich bin nicht in der Lage, ich kann das auch nicht. Ich möchte dich anbeten für deine Güte und für deine überwältigende Weisheit und nicht für meine. Vers 8. Wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar die Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Also Paulus hat nun wirklich kein Problem mit der harten Konfrontation. Er ist auch nicht der Typ, der irgendwelchen Wert auf politische Korrektheit legt. Er haut das einfach so raus. Die gute Nachricht von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir nicht verloren gehen. Wer das verändert, abschwächt, auflöst, völlig unabhängig von der Person, Paulus sagt, wer das tut, der sei verflucht. Aber passt das zum Evangelium? Hört sich doch sehr steil für uns moderne Menschen an. Heißt es dort nicht, liebt eure Feinde, segnet die euch hassen, flucht nicht, sondern segnet? Steht alles drin? Das stimmt alles. So sollen wir es als Christen halten. Aber Paulus spricht hier etwas anderes an. Unser deutsches Wort des griechischen Wortes anathema, das da steht, führt uns etwas in die Irre. Weil wir denken, wenn der sagt, der sei verflucht, Paulus würde einen Fluch aussprechen. So ist aber gar nicht gemeint. Es steht das hebräische Wort kerem hintendran und gemeint ist, dem Zorn und Gericht Gottes übergeben zu sein. Nicht Paulus spricht einen Fluch aus, sondern er beschreibt, was denen passiert, die die gute Nachricht verändern. Es kommt nicht von ihm, sondern er legt es nur offen. Wir sind nicht in der Rolle des Richters als Christen. Das ist der Job Gottes. Er ist der Richter. Jesus ist der Richter. Das alleine ist Gottes Geschäft. Und wir können manchmal schärfer Dinge erkennen, wenn wir etwas zurückschauen. Das 1938 gegründete Eisenacher Institut zur Entjudung des Christentums und die Menschen, die daran mitgewirkt haben, sie sind zweifelsfrei unter diesem Fluch. Das Evangelium zu verändern, seiner jüdischen Gestalt zu entkleiden. Und es haben sich renommierte Theologen dafür engagiert. Man weiß nicht so genau, ob eine Mehrheit der Evangelischen das unterstützt hat oder nicht, aber es gab genug, die es gut fanden. Aber das ändert nichts an der Wahrheit und Eindeutigkeit des Evangeliums. Eine Anpassung an den jeweiligen Zeitgeist, damals eben an den Nazi-Zeitgeist, die politische Meinung, eine Ideologisierung oder Philosophierung des Evangeliums führt immer genau dorthin, nämlich ins Aus. Und das ist das, was Paulus hier beschreibt und sagt, das geht nicht. Das führt weg von Gott. Das ist unvereinbar. Vers 10 sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Es geht jetzt nicht darum, manchmal kann das in frommen Kreisen ja so wirken, möglichst wunderlich, unangenehm oder anstößig zu sein. Nein. Wir sollen es den Menschen so einfach machen wie nur möglich und so angenehm wie möglich mit dem Evangelium in Kontakt zu kommen. Dazu gehören wir als Träger des Evangeliums ganz entscheidend dazu, wie wir reden, wie wir uns verhalten. Aber unsere erste Verantwortung ist immer gegenüber Gott. Die Form, den Menschen es angenehm zu machen, soll immer angepasst werden, aber eben nicht der Inhalt. Der ist fix und klar. Du und ich, wir sollen uns darin einüben, Gott zu gefallen, dem nachzujagen, was ihn freut und wonach er sich sehnt. Und das ist oft ziemlich schwer, nicht daran zu denken, was jetzt die Nachbarn denken mögen, was die Kollegen sagen, die manchmal die eigene Familie, der Chef, die guten Freunde. Dürfen die ruhig wissen, dass du Christ bist? Und was das alles heißt, sonntags zum Gottesdienst zu gehen, der Bibel zu lesen, zu beten und dabei Antworten von Gott zu erwarten, unsere Haltung zum Gebet, zu ethischen oder politischen Entscheidungen, dass sie von unserem Glauben abhängen und geprägt sind. Dürfen die Türen offen bleiben, wenn im Hauskreis bei euch zu Hause gesungen wird, oder schließt ihr sie? Man kann sie ja schließen, weil man die Nachbarn nicht stören will, oder man kann sie schließen, weil man nicht möchte, dass die Nachbarn hören, was man da singt. Entscheide dich doch dafür, Gott zu leben und dass das, was du tust, Gott gefällt und nicht zuerst den Menschen. Vers 11. Eins müsst ihr wissen, Geschwister. Das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Paulus hat sich das Evangelium nicht ausgedacht. Jesus selbst hat sich ihm gezeigt vor den Toren von Damaskus, als er dieses helle Licht sah. Und es ist ein gutes Bild, wie Paulus Jesus begegnet, um zu verstehen, wie das grundsätzlich mit der Offenbarung Gottes in der Welt passiert. Es ist so, als würde ein Vorhang zur Seite gezogen. Etwas, das vorher schon da war, bisher aber für diese Person unsichtbar war, wird damit auf einmal sichtbar. Das meint Offenbarung. Gott zeigt dir Dinge, die bisher für dich verborgen waren. Paulus ist ein extremer Fall. Dieses helle Licht und total überwältigt sein, weil es ganz ohne menschliche Vermittlung passiert. Unsere Erkenntnis ist oft so, dass wir durch Menschen oder eben durch Gottes Wort Offenbarung empfangen, Erleuchtung. Aber Jesus kann es so direkt tun. Und häufig ist es so, dass diese menschliche Offenbarung, wo Menschen mir etwas vermitteln oder die Schrift mir etwas vermittelt, wie ein Sprungbrett ist, um dann in weiteres hinein vorzustoßen. Aber um Jesus wirklich zu erkennen, geht es nie ohne göttliche Offenbarung. Es kann nicht aus dir selbst und aus der Welt alleine abgeleitet werden. Wir brauchen es, dass Gott uns die Augen öffnet. Vers 13. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Hand aufs Herz, normalerweise ändern Fanatiker selten ihre Meinung. Selbst wenn sie im Lauf der Zeit mäßigen, weil sie älter und ruhiger werden, ist es doch so, dass sie meistens ihrer Sache treu ergeben bleiben. Es ist ein Wunder, wenn ein Mensch erkennt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ich sage es nochmal, es ist ein Wunder, wenn ein Mensch das erkennt. Es ist immer ein Wunder. Weil er kann es nicht aus sich selbst heraus. Aber besonders ist es natürlich ein Wunder bei Menschen, wo man es gar nicht erwarten würde. Oder die gar nichts gehört haben davon. Ich erinnere mich gut daran, wie einige unserer persischen Geschwister uns erzählt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist. Wie im Traum ihnen dieser Mann erschienen ist, dieser helle, weiße, leuchtende Mann und zu ihnen gesprochen hat. Ich erinnere mich gut daran, wie Bruder Hanno uns erzählt hat, wie er in Ostafrika war bei einer großen Taufe und mehrere Imame getauft worden sind. Und ihre ganze Moscheegemeinde auch dann sich für Jesus entschieden hat und mit ihnen getauft worden ist. Hunderte und Tausende von Leuten. Wo Gott hineingesprochen hat in Leben, ganz unmittelbar oder eben durch sein Wort, das sie gelesen haben. Wir haben einen lebendigen Gott, der die Herzen der Menschen lenkt wie die Wasserbäche. Und darum lasst uns im Gebet einstehen für die, die ihn noch nicht kennen, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Er kann das tun und er will das tun. Gut, ich glaube, meine Predigt ist heute zu lang vorbereitet. Ich setze an dieser Stelle einen Schlusspunkt. Wir werden den ganzen Galaterbrief hören. Es geht einfach nächste Woche weiter.